ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es vornehmlich um die militärischen Aspekte des Ukraine-Kriegs und die besprechen wir wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, freue mich auch. War nur zu kurz der Urlaub. Aber kleiner Scherz, war ja lang genug. Okay, zwei Folgen in dieser Woche. Heute geht es ausschließlich um die militärische Lage. In der Folge morgen dann mehr zum Besuch des CIA-Chefs in Moskau in der vergangenen Woche. Und der Drohnenvorfall auf dem Flughafen Leipzig-Halle wird uns nochmal beschäftigen. Gestern hat die Bundesregierung ja gesagt, wen sie verantwortlich macht. Aufzeichnungszeit für diese Woche ist Mittwoch, 2. September 2026. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Wir wollen wie immer an dieser Stelle die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg besprechen. Starten wir ganz im Norden der Ukraine. Herr Bühler, was gibt's Neues von den Frontabschnitten in den Regionen Sumy und Kharkiv? Da hat es ja unter anderem, glaube ich, einen schweren Angriff auf ein Einkaufszentrum gegeben.
Also in den Frontabschnitten, den Regionen Sumy und Kharkiv, ist die Lage unverändert so, dass da weiter Kämpfe stattfinden. Angriffe der Russen, Gegenangriffe der Ukrainer. Wenn sich die Front durch die Angriffe der Russen überhaupt bewegt, dann wird es im nächsten Gegenangriff durch die Ukraine wiederhergestellt. Und so geht es an der Nordfront eigentlich schon seit Monaten. Die Städte und Ortschaften liegen unter ständigen Beschuss durch Artillerie, Raketen und Drohnen, und das gilt natürlich auch für die Großstadt Kharkiv, jedenfalls was Raketen, Marschflugkörper und Drohnen angeht. Die Stadt liegt noch nicht in der Reichweite der Artillerie. Das war das Ziel, als Russland im Frühjahr 2023, also vor gut 3 Jahren, aus dem russischen Bezirk Belgorod in die Ukraine angriff. Der Angriff, den Sie eben erwähnt haben, der zielte auf Epicentra. Das ist eine Kette, vergleichbar wie bei uns Obi oder Baumarkt. Diese Epicentra-Märkte sind seit einigen Wochen auf der Zielliste der Russen. Dieser Baumarkt in Kharkiv wurde am Donnerstag letzter Woche getroffen. Wir müssen jetzt vielleicht noch ergänzend ein Stück weit nach Osten gehen und uns die Lage nördlich der Stadt Kupiansk entlang des Oskil-Flusses ansehen. Südlich der Kleinstadt Dvornitscha greift die ukrainische Armee seit gut einer Woche nach Osten in Richtung des Oskil-Flusses an. Ob es da bei einem kleinen taktischen Erfolg bleibt, der bisher besteht, oder ob die Ukrainer den Brückenkopf teilen können, das werden wir sehen. Das kann man jetzt noch nicht absehen. Die Stadt Kupiansk selbst bleibt ein Schlüsselabschnitt der Nordfront. Intensive Kämpfe um die Stadt aus Osten und Südosten in erster Linie, aber ohne großen Erfolg für die Russen.
Okay, Kupiansk haben Sie schon genannt. Dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter Richtung Süden, Richtung Festungsgürtel. Da gibt es ja diese beiden Städte Kramatorsk, Sloviansk. Und die russische Armee rückt dort offenbar weiter in Richtung dieser Städte vor. Also diese Städte sind strategisch wichtig für die Ukraine und natürlich auch für die Russen, was die Einnahme betrifft. Und wie es scheint, kommen die Russen langsam näher. Putin hat sogar selbst sich dazu geäußert und die Erfolge als durchaus deutlich benannt, also dass man da sehr zügig vorankäme. Wie sehen Sie das Ganze? Welches Bild stellt sich Ihnen da dar?
Also da muss man sich erstmal die Lage um Lyman ansehen. Das liegt nordöstlich der Stadt Sloviansk. Dieser Raum bietet sich als Basis für einen nördlich umfassenden Angriff auf den Festungsgürtel an. Hier sind die Russen aber bereits seit einiger Zeit unter Druck. Das läuft seit einigen Wochen schon. Auch hier läuft ein ukrainischer Gegenangriff, der bereits an Raum gewonnen hat und der jetzt den Russen diese Ausgangsbasis verwehrt. Aber auch hier müssen wir abwarten, was sich daraus entwickelt. Das ist alles zu frisch und zu neu und kaum einer spricht diese Lage um Lyman an und wartet eigentlich darauf, was sich daraus entwickelt. Was Sie ansprechen, ist der frontale Angriff auf Slowjansk aus Osten und aus Südosten, insbesondere entlang der Straße Bachmut-Slowjansk. Darüber reden wir ja schon seit einigen Monaten. Hier kommen die Russen von Zeit zu Zeit vorwärts, aber sie sind immer noch mehr als 10 Kilometer von Slowjansk entfernt. Weiter im Süden, im Festungsgürtel in Kostjantinivka, sind die südlichen Stadtteile immer noch eine graue Zone. Die nördlichen Stadtteile und das Zentrum kontrollieren nach wie vor die Ukraine. Aber es ist sicher für die Ukraine der gefährlichste Brennpunkt überhaupt entlang der gesamten Front. Vor allem, weil die Russen dort von drei Seiten angreifen, von Osten, von Süden und von Südwesten. Und auf weitere Sicht eine Einschließung drohen kann.
Okay, Sie haben schon angedeutet, die Ukrainer kommen an manchen Frontabschnitten auch voran. Andere Beispiele sind, die ich mal kurz noch anführen will, die Gebiete südlich von Pokrovsk. Wie sieht's da aus? Warum können die Russen da eigentlich nicht wirklich halten? Also haben die zu wenig Soldaten? Liegt's an der Logistik? Immerhin war ja mal auch von einer russischen Sommeroffensive die Rede.
Also zunächst vielleicht ein Satz zu der Lage nördlich von Pokrovsk. Das ist der Raum Dobropilja. Also hier kommen die Russen voran. Langsam aber sicher nähern sie sich dieser Stadt Dobropilja. Und das ist der Raum, den sie brauchen, um den Angriff nach Norden fortzuführen, um den Festungsgürtel von Süden her umfassen zu können. Also so großräumig muss man das operative Konzept der Russen sich vorstellen. Wenn man dann die Front weiter Richtung Südwesten geht, dann kommt man in den Bereich im Grenzgebiet der Regionen Donetsk, Saporischschja und Dnepropetrovsk. Da haben die Ukrainer ordentlich dazu gewonnen. Wie Sie wissen, im Frühsommer 250 Quadratkilometer. Dabei ist es aber bisher geblieben. Für die Russen gibt es eine bessere Situation im Bereich Huliapolje. Dort gibt es marginale Vorstöße Richtung Westen. Und was mir auch ein bisschen Sorge macht, ist die Lage um Orkiew, Malodogmatschka. Das ist der Bereich der Südfront, da sind wir jetzt schon angelangt. Dort deutet sich an, dass die Russen auch in einigen Tagen Erfolge vorzuweisen haben.
Darf ich Sie trotzdem nochmal zurückholen? Sie hatten Konstantinivka angesprochen und sagten, dass das dort der brenzligste Abschnitt ist für die Ukrainer. Was könnten denn Szenarien sein? Also wenn die Ukrainer beispielsweise die Stadt in absehbarer Zeit nicht mehr halten können, wie könnte sich die Lage dann weiterentwickeln? Und warum ist das einer der wichtigsten oder der wichtigste Abschnitt dort?
Naja, das ist der Abschnitt, der am meisten umkämpft ist im Augenblick, weil die Russen eben den Festungsgürtel von Süden her aufrollen wollen. Das ist die eine Option, die kleine Option. Und die große Option, die ich vorhin angedeutet habe, das ist die Umfassung von Norden und von Süden, also aus dem Raum Pokrovsk heraus. In der Stadt ist die Situation so, dass aufgrund wochenlanger Infiltrationsversuchen und tatsächlicher Infiltration durch die Russen die Lage in den Südteilen der Stadt so ist, dass keiner der beiden Parteien die Stadt dort kontrolliert, aber beide miteinander so verzahnt sind, dass es eine ausgewöhnlich schwierige Situation für beide Seiten ist. Für die Ukrainer zur Versorgung auch, das gleiche gilt für die Russen. Und es ist eben Häuserkampf von Straße zu Straße, der sich in den letzten Monaten bereits entwickelt hat. Und da ist kein Ende abzusehen, denn die Nordteile der Stadt sind nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle. Ja, was passiert, wenn die Stadt irgendwann mal fallen wird? Das wird nicht nächste Woche passieren, das kann vielleicht zum Ende des Jahres oder so. So müsste man sich die zeitlichen Zusammenhänge vorstellen, dann würden die Russen in die nächste Stadt angreifen und das ist Druschkivka.
Ich muss trotzdem noch eine Nachfrage stellen, Herr Bühler. Sie haben jetzt nicht in der Möglichkeitsform gesprochen, was die Einnahme von Konstantinowka betrifft. Sie haben gesagt, wenn die Russen, wenn das mal so weit sein wird, dass die Russen die Stadt eingenommen haben, also das klang so, als ob Sie sicher sind, dass das passiert. Also, dass es nur eine Frage der Zeit ist, habe ich Sie da recht verstanden?
Nein, haben Sie mich nicht recht verstanden. Es gehören immer zwei dazu. Und Sie erinnern sich an Kupjansk, das ja schon mal eingenommen war, nach Aussagen der Russen, und tatsächlich fast komplett eingenommen war. Und plötzlich haben es die Ukraine wieder genommen. Und insofern muss man abwarten, wie die Ukrainer damit umgehen. Sie haben ja jetzt eine größere Umgliederung ihrer Truppenteile vorgenommen im Bereich des Festungsgürtels. Und mal sehen, was sie mit dieser Umgliederung bezwecken und wo sie dann ansetzen, um die Verteidigung noch besser zu gestalten und vor allen Dingen die Russen aus besetzten oder infiltrierten Gegenden wieder zu vertreiben.
Okay, Sie waren ja eigentlich noch ein bisschen weiter südlich. Ich habe Sie nur zurückgeholt. Jetzt will ich wieder ein bisschen Richtung Süden gehen. Das Atomkraftwerk Saporischschja ist auch wieder angegriffen worden. Gab da Verletzte, die Anlage ist von der Stromversorgung abgeschnitten. Aber Strom wird natürlich für die Kühlung benötigt. Wie ist denn Ihre Einschätzung zur Lage dort in dem AKW und in der Region?
Also das Kernkraftwerk Enerhoda heißt es ja, das liegt nicht in Saporischschja, in der Stadt. Das meinen Sie auch nicht, ich will es jetzt nicht korrigieren, sondern ich will es nur verdeutlichen. Es liegt in der Region Saporischschja und zwar dort im besetzten Teil der Region. Es ist, wie Sie sagen, abgeschaltet, braucht aber Strom, um gekühlt zu werden. Und der Strom kommt über eine Hochspannungsleitung aus dem ukrainischen Netz. Diese Hochspannungsleitung wurde bei einem russischen Drohnenangriff beschädigt. Seither laufen die Kühlpumpen über Notstromaggregate, die allerdings zuverlässig mit Diesel versorgt werden müssen. Die Lage bleibt unter Kontrolle, solange dies geschieht. Aber das ist natürlich eine kritische Situation, wie auch die internationale Atombehörde immer wieder festgestellt hat die letzten Jahre.
Okay, und dann noch ein bisschen weiter an der südlichen Frontlinie Cherson. Da gab es auch wieder in den letzten Tagen Berichte über Angriffe der Russen. Da wurde auch wieder unter anderem ein Mensch getötet. Nun hat der Gouverneur des Gebiets die Einwohner aufgerufen, die Region zu verlassen. Hat gesagt, also besonders Familien und ältere Menschen sollten, wenn sie denn können, die Stadt verlassen. Lässt er eigentlich darauf schließen, dass man da auch Schlimmeres befürchtet? Wissen Sie da mehr, Herr Bühler?
Also die Lage ist ja schon seit 2023 so, dass die Russen die Stadt über den Fluss hinweg mit Artillerie beschießen und mit kleinen Drohnen Jagd auf die Einwohner Chersons machen. Dabei ist wieder ein Mensch getötet worden. Ein zunehmendes Problem sind auch die Gleitbomben, die von den russischen Kampfflugzeugen aus über 100 Kilometer Entfernung in die Stadt fliegen. Gleitbomben sind eine Bedrohung, gegen die die Ukrainer bisher kein wirkliches Gegenmittel haben, zum Beispiel weitreichende Luft-Luft-Flugabwehrraketen, um das Flugzeug zu treffen, das die Gleitbomben ausklingt. Der Bürgermeister hat jetzt diesen Appell an seine Mitbürger gerichtet, er kann ja auch nicht anders. Was soll er tun? Es gibt Luftalarme in der Ukraine ja nur gegen Bedrohungen, die man frühzeitig erkennen kann. Aber diese Angriffe über den Fluss, die passieren ja ständig. Da müsste es pausenlos Luftalarme geben. Und so erkläre ich mir diesen fast hilflosen Appell schon des Bürgermeisters an die Alten und an die Familien mit Kindern, nach Möglichkeit den Raum zu verlassen. Insgesamt ist die Lage weiterhin so, dass die Verteidigung der Ukraine hält. Auch wenn die Russen im August etwa 90 Quadratkilometer mehr kontrollieren als im Juli noch. Das ist in erster Linie auf die Zugewinne südöstlich von Slowjansk, da hatten wir gerade drüber gesprochen, und nördlich von Bobrovsk bei Dobropelia zurückzuführen. Die Zugewinne, und das ist der zweite Punkt, müssen aber weiterhin mit schweren Verlusten erkauft werden. Zum zweiten Mal in Folge verloren die Russen mehr als 40.000 Soldaten pro Monat durch Tod oder Verwundung. Und es bleibt deshalb auch bei der Tatsache, dass die Russen in diesem Jahr 2026 mehr Soldaten verlieren monatlich, als sie durch neue Verträge rekrutieren können. Die Zahl der Neuverträge liegt etwa bei 27.000, relativ konstant, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber der Unterschied ist schon deutlich nun zwischen den Verlusten und den Neurekrutierungen.
Okay, dann schauen wir mal in die Region Kiew. Die Angriffe auf Kiew, Luftangriffe und auch in die Region dürften ja jedem aufgefallen sein in dieser Woche. Bei einer russischen Attacke wurde beispielsweise in dem Ort Myla in der Region Bucha, also nahe Kiew, ein Munitionsdepot getroffen. Da gab es an die 40 Tote. Nach Angaben des Gouverneurs waren die meisten Bewohner einer nahegelegenen Pflegeeinrichtung. Herr Bühler, was wissen Sie genaueres über den Angriff der Russen auf dieses Munitionsdepot? Wie hat Russland dieses Gebiet angegriffen?
Also da sind wir jetzt bei den strategischen russischen Luftangriffen mit Raketen, Marschflugkörpern und Langstreckendrohnen. Der Angriff traf am Freitagabend einen Rüstungsbetrieb nördlich von Kiew, der große Mengen Munition und Sprengstoff in einer Halle gelagert hatte. Er wurde mit einer Drohne, mit einer Geran-Drohne angegriffen. Schon die erste Drohne muss ein Volltreffer gewesen sein, den Bildern nach. Und löste zahlreiche Sekundärexplosionen aus. Ob da noch weitere Drohnen in das nachfolgende Inferno, so muss man es ja wirklich bezeichnen, einschlugen, das ist mir nicht bekannt. Es war eine Nacht, in der insgesamt 164 russische Drohnen eingesetzt wurden. Davon wurden immerhin 84% abgeschossen, eigentlich ein hoher Wert. Zumal 50% der Drohnen strahlgetriebene Drohnen gewesen sein sollen. Aber es wurden eben auch 16 Einschläge von Drohnen im Raum Kiew gezählt. Und mindestens ein Einschlag davon richtete sich gegen diese Lagerhalle.
Dieses Munitionsdepot befand sich also in der Nähe von Wohngebäuden offenbar. Und das ist nicht der erste Fall. Nun ermitteln die ukrainischen Behörden wieder, weil gegen Vorschriften der Munitionslagerung verstoßen worden sein soll. Es scheint zumindest klar, Munition sollte jetzt nicht unbedingt in der Nähe von Menschen, vor allem in der Nähe von Zivilisten gelagert werden. Aber, weiß nicht, im Krieg kann es vielleicht Gründe geben, das genau so und doch nicht anders gemacht zu haben. Oder schließen Sie sowas aus?
Also das Gebäude, in dem es die meisten Opfer gab, lag den ukrainischen Berichten zufolge nur wenige Meter von dem Gebäude mit dem Munitionslager entfernt. Eine solche Munitionslagerung ist natürlich verboten und muss gerade in einem Krieg auch verboten sein. Es ist, wie Sie sagen, auch nicht der erste Fall. Es gab Mitte Juli in Kiew einen ähnlichen Fall, auch mit 7 Toten und vielen Verletzten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Koordinate dieser Lagerhalle verraten wurde und zugleich verraten wurde, was dort in dieser Lagerhalle drin ist. Ja, nun wird gegen die Verantwortlichen wieder ermittelt, die das alles illegal gemacht haben, die Munition dort illegal eingelagert haben. Das ist alles richtig, dass das jetzt gemacht wird. Aber man darf nie vergessen, dass die Verantwortlichen für die Zielplanung in Moskau sitzen, im russischen Generalstab. Und die sehen sich ein Ziel schon an, bevor sie die Zielkoordinaten an die Drohneneinheiten weitergeben. Das war eine bewusste Entscheidung, die zu diesem Angriff und zu seiner Wirkung führte. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil der Zweck und das Ziel, das hinter diesen Angriffen ja steht, das sind Terrorangriffe. Der Zweck ist, Angst und Schrecken in der Bevölkerung zu verbreiten, der Bevölkerung die Lebensgrundlagen zu nehmen und sie möglichst aus diesen Städten zu vertreiben, möglichst zur Flucht zu drängen, zur Binnenflucht oder auch ins Ausland.
Die Drohnen- und Raketenangriffe, insbesondere auf Kiew, halten auch an, was man sehen kann, nicht nur in der Nacht, also quasi im Schutz der Dunkelheit, werden schwere Angriffe geflogen. Immer häufiger kommt es auch zu Drohnen- und Raketenangriffen am Tag. Ist das eine neue Taktik der Russen, also vielleicht jetzt auch mit besonders viel Material zu versuchen, die Ukraine noch mehr unter Druck zu setzen? Oder können die einfach ihre Waffen einsetzen, weil die Ukraine halt kaum noch Raketen beispielsweise abfangen kann? Stichwort fehlende Flugabwehr.
Also Tagangriffe finden jetzt häufiger statt und das ist gerade in den letzten Tagen in Kiew mehrfach hintereinander der Fall gewesen. Das hat man bei den Angriffen mit langsamen, lauten Drohnen vermieden, also die untertags eingesetzt hat, weil sie ja gesehen werden konnten und dann mit einfachen Maschinenkanonen abgeschossen werden konnten. Das ist bei diesen strahlgetriebenen Drohnen, die immerhin eine Geschwindigkeit von 500 Kilometer pro Stunde erreichen, nicht so einfach. Deshalb kann man sie auch tagsüber fliegen lassen. Die häufigen Luftalarme, selbst wenn man dann nicht angegriffen wird, die tragen ja auch zu dem Zweck bei der Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten. Die Menge an Drohnen ist es nicht. Es waren in diesen Tagen seit dem letzten Podcast 120 Drohnen bis 250 etwa. Diese verhältnismäßig geringen Zahlen sind es nicht. Auch die strahlgetriebenen Drohnen sind es nicht unbedingt. Wir hatten an zwei Tagen die Lage, dass fast alle Drohnen als strahlgetriebene Drohnen gemeldet wurden. Und dennoch lagen die Abschussquoten bei 96% in einem Fall und 80% im anderen Fall. Teilweise liegt es an den ballistischen Raketen, das ist richtig, das wird auch immer wieder berichtet. An einem Tag in dieser Woche waren es 22, von denen immerhin 5 abgeschossen wurden. Es gibt also noch geringe Bestände an Patriots, wenn auch nur kleine Bestände. Also fehlende geeignete Flugabwehrraketen sind weiterhin ein Problem. Das ist also tatsächlich ein Faktor. Man muss aber auch wissen, dass die Zahl von Täuschraketen zunimmt. Da sprechen wir jetzt zum ersten Mal darüber. Also nicht alle von diesen 22 Raketen waren auch moderne Raketen, sondern ausgediente alte Flugabwehrraketen, die ohne Sprengkopf abgeschossen werden, stattdessen mit Navigationselektronik und mit mehr Treibstoff bestückt werden, mit dem alleinigen Zweck der ukrainischen Luftverteidigung eine echte ballistische Rakete vorzugaukeln. Die Ukrainer müssen also in wenigen Minuten entscheiden, ist es eine scharfe Rakete, gegen die ich eine Patriot einsetzen kann und muss, oder ist es nach Flugprofil, nach Geschwindigkeit, Stabilität eine dieser alten Täuschraketen. Und das auf dem Radar festzustellen, innerhalb weniger Sekunden und Minuten, das ist schon nicht einfach. Das beantwortet also Ihre Frage auch noch nicht ganz, warum der Eindruck entsteht, dass Russland den Beschuss ausweiten konnte und dass die Lage viel schlimmer ist als noch Anfang des Jahres, als 700 Flugkörper in einer Nacht auf die Ukraine eingesetzt wurden. Also der Faktor fehlende Patriot-Raketen ist das eine, das ist unbestritten. Der zweite dürfte aber die veränderte Einsatztaktik Tag-Nacht sein und die dritte eine größere Schwerpunktbildung. Große flächendeckende Einsätze gibt es kaum noch, also die Ukraine insgesamt irgendwie angreifen. Der Einsatz konzentriert sich immer mehr auf Kiew, dann auf Odessa und wechselweise auf andere Zielgebiete. Diese wechselnde Schwerpunktbildung hat zur Folge, dass die Luftverteidigung der Ukraine Mühe hat, diese flexiblen und dann konzentrierten Einsatztaktik zu folgen.
Okay, jetzt haben wir über die russischen Angriffe gesprochen. Schauen wir auch auf die ukrainischen. Auch die Ukraine hat ja wieder zahlreiche Regionen im russischen Hinterland mit Drohnen beispielsweise angegriffen. Außer Moskau waren da noch weitere Oblaste betroffen. Was können Sie uns dazu sagen? Also was ist das Wichtigste?
Also zu Moskau habe ich in dieser Woche gar nicht so viel auf der Liste. Aber unverändert ist ein Schwerpunkt die Ölindustrie. Es sind 3 Raffinerien getroffen worden in Nischni Nowgorod, in der Region Leningrad und dann in Jaroslav. Das liegt 200 Kilometer nordöstlich von Moskau. Dann der Ölverladehafen in Ust-Luga in der Leningrad-Region an der Grenze zu Estland ist ein weiteres Mal getroffen worden. Der zweite Schwerpunkt waren die Logistikzentren Wildberry und Ozon. Da sind 7 Logistikzentren mit mehr oder weniger Erfolg angegriffen worden. Und schließlich ist es die Strominfrastruktur, die in den besetzten Gebieten auf der Krim, in Luhansk, in Donetsk, aber auch in Belgorod immer mehr in den Blickwinkel kommt. Und weil eben der Strom auch benutzt wird und benutzt werden muss für die Elektronik der Waffensysteme, für die Raketenabschussbasen und für die Radarstationen und was es da alles an Stromempfängern auch gibt, dann setzen sich die Angriffe gegen weitreichende Flugkörper der Russen fort. In erster Linie also gegen alles, was für den russischen Drohnenkrieg wichtig ist. Radare, Kommunikationseinrichtungen, Relaisstationen, Drohnenlager, Startplätze. Und hier sind angegriffen worden der Flugplatz in Jesk in der Region Krasnodar, der Flugplatz Milarovo in der Region Rostov am Don, der Flugplatz Oryol, der Flughafen Donetsk und dann auch Bryansk. Das sind die Orte, von denen die Drohnen starten. Sie brauchen ja im Gegensatz zu Raketen ein flugplatzähnliches Gelände mit Infrastruktur. Bei den Iskander-Raketen sind es ja Fahrzeuge, auf denen die Raketen eingesetzt werden und von dort abgeschossen werden. Also diese Angriffe auf diese Abschussstellen der Drohnen, das ist entscheidend. Wenn die Ukraine die Ursache der strategischen Luftangriffe bekämpfen will, jedenfalls mit Drohnen. Und zwei militärische Ziele sind noch erwähnenswert. Das ist erneut der strategische Flugplatz Engels bei Saratow, auf dem die strategischen Tu-95-Bomber stationiert sind. Hier wurde ein Bomber stark beschädigt bei diesem Angriff. Dem fehlte die Hälfte des rechten Flügels. Und das letzte Ziel, das ich auf der Liste habe, ist auch bemerkenswert. Das ist der Gefechtsstand der 51. Armee in der Stadt Donetsk, verantwortlich für die Operationen im Festungsgürtel. Der Gefechtsstand wurde angegriffen und zugleich auch der Ausweichgefechtsstand, also beide auf einmal. Es hat hohe Verluste unter den Offizieren des Armeestabes gegeben. Es war von mindestens 27 die Rede. Es müssen aber mehr gewesen sein, aufgrund der Bilder, die es da im Internet zu sehen gibt. Der Angriff, und auch das ist bemerkenswert, wurde durch Storm Shadow Raketen aus Großbritannien durchgeführt. Könnten auch Scalp aus Frankreich sein, weil sie sehr ähnlich sind. War auch verführt, zunächst mal an die Franzosen zu denken, weil ein Trümmerteil den Schriftzug MBDA France trug. Aber ich habe mich dann belehren lassen, dass auch die Storm Shadows, die britischen, auch von der MBDA aus Frankreich auch beliefert werden. Und insofern kann man da nicht Rückschlüsse ziehen, von wem der Marschflugkörper geliefert worden ist.
Könnte auch sein, dass diese ukrainischen Angriffe umfangreicher werden in der nächsten Zeit. Präsident Zelensky hat ja angekündigt, dass die Ukraine bald 1000 statt der bisher ungefähr 300 Drohnen pro Tag in Richtung Russland schicken will. Für wie glaubwürdig, für wie realistisch halten Sie so eine Ankündigung? Also wann könnten denn ukrainische Drohnenbauer diese Stückzahl erreichen?
Also das ist richtig, sie müssen erstmal produziert werden, bevor sie nach Russland geschickt werden können. Sie können heute schon 1000 nach Russland schicken. In einer Nacht ist es auch schon mal so fast so weit gewesen. Allerdings muss dann vorher gespart werden. Die müssen also erstmal angesammelt werden, bevor man 1000 zusammenbekommt. Es geht also um die Produktion zunächst mal. Und da sprechen wir von großen, weitreichenden Drohnen. Die haben die Größe von Sportflugzeugen. Also heute sind es 300 pro Tag, die produziert werden können. Immerhin, das ist schon eine große Zahl. Und wenn man sich jetzt 1000 pro Tag vornimmt, die man da produzieren will, da muss man schon die entsprechende Finanzierung haben, aber auch die entsprechenden Industriekapazitäten. Und ob das so kurzfristig passieren kann, das ist eher ein Ziel, das langfristig gesetzt ist.
Okay, dann lassen Sie uns mal ganz kurz noch über mögliche Szenarien in der Zukunft sprechen. Die Ukraine geht offenbar davon aus, dass Russland vom Norden her eine Offensive in Richtung Hauptstadt Kiew und in Richtung Tscherniw planen könnte. Der Präsidialamtsvize Pavlo Palisa hat gesagt, es gebe Informationen von Geheimdiensten aus mehreren Quellen, dass der russische Generalstab von der politischen Führung in Moskau angewiesen worden sei, Optionen für eine Offensive in Richtung Kiew und Tscherniw durchzurechnen. Was ist denn davon zu halten?
Also ich bezweifle die Geheimdienstinformationen gar nicht. Die Ukrainer sind ja sehr gut in ihrer Geheimdienstarbeit, auch in Russland, auch in Moskau, unterstützt auch in Russland. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja auch in einem Informationskrieg und da streut man auch strategische Informationen, die auf Absichten hindeuten, die man vielleicht gar nicht hat oder die völlig irreal sind, wenn man die Fähigkeiten dazu nicht hat. Aber man muss natürlich sicherstellen, dass die Ukrainer auch Gefahren vor Augen geführt werden, die dazu führen, dass die Ukraine dort Kräfte bereithalten muss, um dieser Gefahr begegnen zu können. Also Binden von ukrainischen Kräften, das kann auch dahinter stecken. Aber wir wissen ja, dass Putin mit dem Donbass nicht zufrieden sein wird. Er hat es ja oft genug gesagt. Wenn sie es ernsthaft vorhätten, dann wäre das aus meiner Sicht eine völlig andere Situation wie im Februar 2022. Also einen Aufmarsch würde man erkennen, wie in 2022. Da hat man ihn auch erkannt. Aber da wusste man ja nicht, ob auch der Wille vorhanden ist, diese Fähigkeiten auch einzusetzen. Heute weiß man das und würde das sehr ernst nehmen, wenn ein solcher Aufmarsch stattfinden würde. Und zweitens hat die Ukraine heute weitreichende Waffen, die man noch in der Phase des Aufmarsches einsetzen würde. Da bin ich mir ganz sicher, auch über die Grenze nach Belarus hinein. Und drittens hat die Ukraine heute gestaffelte, mehrschichtige, vorbereitete Verteidigungsstellungen an der Grenze zu Belarus, die an das Gelände auch angepasst sind und durch die Territorialbrigaden auch überwacht werden und im Notfall auch verteidigt werden können. Heute hat die Ukraine Kurzstreckendrohnen, die sie in diesem durch Sperren verstärkten Gelände perfekt einsetzen könnte, um die anmarschierenden Truppenteile so zu schwächen, dass sie keine Wirkung entfalten könnten. Also militärisch sehe ich da keinen Erfolg für eine solche Operation, insbesondere wenn sie frühzeitig erkannt werden kann, was sicher geschehen würde.
Und das müsste ja Belarus am Ende auch mitmachen, ne? Aber Präsident Lukaschenko hält sich ja aus dem aktiven Kriegsgeschehen eher raus. Denken Sie denn, dass er seine Meinung ändern könnte?
Nein, ich glaube, das ist nach wie vor so, dass er sich das innenpolitisch gar nicht erlauben kann. Die Opposition will das nicht, dass er dem Krieg beitritt. Putin will das schon, aber er laviert halt immer rum zwischen Putin, der eigenen Innenpolitik, aber auch mit Blick auf Europa. Da kann er natürlich auch nicht alle Türen zuschlagen. Also ich glaube, dass er sich das nicht erlauben kann. Er setzt sich ja ein Stück weit immer von Putin ab. Er hat ja gerade der Ukraine wieder, wie er es jedes Jahr gemacht hat, schriftlich zum Unabhängigkeitstag gratuliert. Und das historische Schicksal von Belarus und der Ukraine betont und dem ukrainischen Volk Gesundheit, Wohlstand, Frieden und Glück gewünscht. Nun kann man das alles vom Tisch wischen, aber man sieht daran, dass so ein Glückwunsch auch dazu dient, dass man zwischen allen Fronten ein Stück weit herumlavieren kann und sich nicht so positioniert, dass man sich den Ärger von Putin einfängt oder von der Europäischen Union, von dem Belarus auch ein Stück weit abhängig ist und schon gar nicht mit dem südlichen Nachbarn, der kampferprobt ist und eine starke Armee hat, was die Belarussen eben nicht haben.
Okay, ich will einen Aspekt noch kurz ansprechen, das Wetter bzw. die Witterung. Noch sind die Temperaturen ja relativ hoch, aber Meteorologisch zumindest haben wir schon Herbst. Wir alle wissen, auf den Herbst folgt der Winter. Und da gab es ja in den vergangenen Jahren viele schlechte Nachrichten aus dem Kriegsgebiet. Sie geben nicht so gerne Prognosen ab, Herr Bühler, klar, aber vielleicht können Sie sich doch zu einer kleinen Aussage hinreißen lassen, welche Vorkehrungen müsste denn das ukrainische Militär für sich selbst und für das Land für die Wintermonate treffen?
Also das militärisch Wichtigste ist, die Fähigkeiten Russlands zu diesen strategischen Luftoperationen einzuschränken. Wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, das hat jetzt im Sommer schon begonnen. Unter anderem eben durch die Bekämpfung der Drohnenkapazitäten der Russen noch am Boden, den Russen zu erschweren, ein satellitengestütztes Kommunikationssystem wie Starlink aufzubauen. Auch das hat ja in Ansätzen bereits stattgefunden mit den beiden Angriffen auf die Produktionsstätten der Soyuz-Raketen, die die Satelliten, die potenziellen Starlink-ähnlichen Satelliten ins Weltall zu bringen, aber auch gegen das Kosmodrom, die Abschussstelle, an der die Raketen abgeschossen werden. Die Ukrainer müssen befähigt werden, nicht nur stationäre Ziele wie Drohnenlager oder Startplätze, Relaisstationen zu bekämpfen, sondern sie brauchen auch die Fähigkeit, die mobilen Startrampen der ballistischen Raketen zu bekämpfen, in erster Linie der Iskander M-Raketen. Deshalb brauchen sie auch Zugang zum Starlink-System von Elon Musk über Russland und nicht nur über der Ukraine. Sonst kann man solche mobilen Ziele nicht in Echtzeit erkennen und sofort bekämpfen. Da können sie nur stationäre Ziele, die über lange Zeit dort sind oder für immer dort sind, wenn es Infrastruktur ist, bekämpfen, aber nichts Mobiles.
Aber dafür bräuchte es eine politische Entscheidung in Washington. Und was dieses russische Starlink-Pendant angeht, da machen es sich die Russen ja sozusagen auch selbst schwer, das aufzubauen. Möglicherweise hat auch die Zeit zur Entwicklung des Ganzen nicht gereicht, weil zumindest habe ich gelesen, dass der letzte Start einer Rakete mit mehreren Satelliten dazu geführt hat, dass alle diese Satelliten die eigentlich notwendige Flughöhe von über 800 Kilometern über der Erde nicht erreicht haben. Ich glaube, 16 Satelliten oder so, die sind alle irgendwie 300 Kilometer tiefer ausgesetzt worden und wären dann natürlich nicht in diesem Maße funktionsfähig, wie das oder auf Dauer funktionsfähig, wie es eigentlich sein muss. Wir waren kurz beim Wetter bzw. der Witterung. Da hat uns auch eine Hörermail von Marc König erreicht mit einem kleinen Wortspiel im Betreff. Es wird kühler, Herr Bühler. Herr König, wir wollen unter anderem wissen, das kann ich Ihnen kurz vorlesen, was haben beide Seiten aus den letzten Wintern gelernt? Welcher Seite nützt der kommende Winter mehr? Wird Russland wieder die Wärmeinfrastruktur der Ukraine gezielt angreifen? Und letztlich, was können die Unterstützer der Ukraine jetzt schon vorbereiten, wenn es um den kommenden Winter geht? Das sind Fragen, wie gesagt, von Marc König.
Also ich glaube, Russland wird wieder alles angreifen, was mit Strom, Wärme, Wasser, Abwasser zusammenhängt. Da gibt es keinen Zweifel. Sie wollen die Ukraine unbewohnbar machen in den Städten für die Bevölkerung, was ich gerade schon mal erwähnt habe in anderen Zusammenhang. Ich glaube, die Ukraine ist da eigentlich auf ganz gutem Weg. Also, gerade was die Dezentralisierung der Energiewirtschaft angeht, bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, denn die großen Kraftwerke sind nach wie vor entweder komplett zerstört oder stark beschädigt und nur notdürftig repariert. Dann zweitens, die mobilen Reparaturtrupps, die haben sich sehr bewährt. Und die werden sich jetzt auch schon vorbereiten. Sie werden Ersatzteile zusammen kaufen. Sie werden vorbereitet sein, wenn die ersten Angriffe auf die Wärme- und die Strominfrastruktur kommt. Dann hat die Ukraine auch Fortschritte gemacht in der Stabilität des Stromnetzes. Sie sind ja an das europäische Stromnetz angeschlossen. Sie bekommen Stromimporte aus dem europäischen Stromnetz. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte ist, und da wissen die Menschen der Ukraine viel, viel mehr, als wir darüber wissen, die privaten Vorkehrungen. Was macht man? Wie wie legt man sich Vorräte an für solche Situationen, wo man für längere Zeit kein Wasser hat, kein warmes Wasser hat, was macht man da dabei? Und diese Resilienz, wie man so schön sagt, die haben die Ukrainer und die werden auch diese Situation bestehen, da bin ich ziemlich sicher.
Okay, dann soll es das bis hierher gewesen sein. Wir sind durch für heute. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie an. Sie erreichen uns unter general@mdraktuell.de oder unter der Nummer 0800 637 3737. Herr Bühler, nächste Folge dann morgen. Ein Schwerpunkt wird, das sagte ich am Anfang schon, der Besuch des CIA-Chefs John Ratcliffe in Moskau sein. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Gerne, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.